Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Bin das erste Mal in meinem Leben in Tübingen und habe mir die Stadt gestern anschauen dürfen. Eine sehr, sehr schöne Stadt, die ihr habt. Wir bei uns haben sie leider nicht so schön. Ich komme aus Düren. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen etwas. Das ist eine Stadt zwischen Köln und Aachen, also ziemlich genau in der Mitte an der holländischen Grenze. Und ja, darf heute hier sein, um Jana mit auszusenden und euch einmal das Wort zu bringen. Ich bin der Viktor Kühn, bin 42 Jahre alt, bin verheiratet mit einer wunderschönen Frau und wir haben drei Kinder, die Naomi, den Finn und die Eva. Also Naomi ist 19, Finn ist jetzt 16 geworden und Eva ist 7, also eine recht große Spanne. Aber wir sind unglaublich dankbar, dass wir so als Familie zusammen Gott dienen dürfen in verschiedenen Diensten. Ja, die KLB. Ich bringe euch erstmal Grüße von meiner Gemeinde mit. Die sagt immer, wenn ich irgendwo hinfahre, soll ich von unserer Gemeinde grüßen. Also herzliche Grüße aus der Gemeinde aus Düren. In Düren haben wir viele Gemeinden. Wir benennen uns nach Straßen. Das ist nämlich einfacher, weil es gibt nicht eine Gemeinde in Düren, sondern sechs, davon vier größere, eine etwas kleinere. Deswegen von der Gemeinde Paradiesbenden. Aber ich habe schon gesehen, hier gibt es Berührungspunkte mit Gemeinde in Düren, der Weidenpech. Ja, habe schon zwei Leute kennengelernt, die dort jemanden kennen. Das ist echt interessant, wie klein doch die Welt ist, wenn wir unter Gläubigen zusammenkommen. Man kennt sich, man ist verbunden in Jesus Christus. Ich komme von der KLB. KLB heißt Kinder entdecken die Bibel. Und Kinder, die staunen oft über Gottes Wort, wenn sie so Dinge entdecken. Und ich wünsche mir für uns, dass auch wir heute etwas entdecken können und staunen können, wie Gott ist und was Gott tut. Und wie soll es auch anders sein? Der Predigttext für heute ist aus Matthäus 18. Die Predigt heißt, Kinder brauchen das Evangelium. Und es gibt kaum einen anderen Text in der Bibel, der so deutlich davon spricht, dass Kinder gerettet werden können und dass Kinder Jesus brauchen. Kinder brauchen das Evangelium, die rettende Botschaft von Jesus Christus. Der Abschnitt, den wir uns anschauen wollen, beginnt mit einer Frage. Ihr habt es gerade gehört. Die Frage heißt, wer ist der Größte im Himmelreich? Und er endet mit einer Verheißung, die heißt, genauso ist es nicht der Wille meines Vaters, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht. Diese Verheißung wollen wir uns heute einmal ins Zentrum stellen, ins Zentrum dieser Botschaft und in der biblischen Wahrheit, die Gott heute zu uns sagen möchte. Und von diesem Abschnitt aus wollen wir den gesamten Text auch ein bisschen betrachten. Lass uns einmal an den Anfang gehen und uns die Frage, wer der Größte ist, aber auch die überraschende Antwort von Jesus einmal anschauen. Die Jünger, die stellen eine recht typische Frage. Man könnte auch sagen, typisch Mann, oder? So, wer ist der Größte? Wer ist der Stärkste? Also in der Pubertät fängt es an, wo man so ein bisschen Sport macht und man guckt, wie stark der Bizeps wächst, ja? Also vielleicht kennt ihr das. Also ich habe einen Sohn mit 16, da ist das total wichtig, ja? Und nach jeder Trainingseinheit kurz in den Spiegel zu schauen und sagen, ja, passt. Es ist irgendwie typisch. Wörtlich heißt es hier sogar, wer ist also der Größere im Himmelreich? Also vielleicht sind die Jünger überzeugt, weil sie Jünger Jesu sind, sind sie schon die Großen. Aber wer von den Großen ist der Größere? Das ist die Frage, die sie haben. Das klingt nach einem Vergleich. Wer steht weiter oben? Wer hat den besseren Platz? Und diese Frage ist bei uns, denke ich, nicht fremd. Jeder hat das schon mal gehört oder vielleicht selber gedacht von sich, wer ist der Größere? Wir Menschen denken oft in Kategorien und in Rängen. An dem Rang machen wir unser Ansehen fest. Karriere, wo stehe ich? Desto weiter oben, desto besser. Schon Kinder vergleichen sich. Und auch Erwachsene fragen, wo stehe ich? Wie angesehen bin ich? Ich finde das total interessant. Kinder, wenn man sie fragt, sagen die ganz oft, ich bin der Beste in Mathe, in Sport. Das sind so die Klassiker, die meine Kinder schon haben. Und interessant ist es, wir haben bei uns auch eine christliche Schule. Und bei mir in meiner Kinderschule hatte ich, glaube ich, fünf Jungs, die in einer Klasse waren. Und da meinte einer, ich bin der Beste in Mathe. Und dann der andere, nee, das bin ich. Und dann ging es los. Das ist ja schwierig, weil wenn die gleich in der Klasse sind, ja, und dann fingen die an so zu überlegen, ja, dann bin ich halt der Zweitbeste. Also, aber trotzdem ganz weit oben. Das ist wichtig für Kinder, um sich gesehen zu fühlen oder einen gewissen Wert zu haben. Aber das klingt auch sehr menschlich, oder? So denken wir auch heute, vielleicht in der Schule, im Beruf, im Sport, manchmal sogar in der eigenen Gemeinde. Vielleicht hast du ähnliche Fragen in deinem Kopf oder Gedanken, aber du sprichst sie nicht laut aus. Vielleicht sind es noch nicht einmal Fragen, sondern ganz klare Überzeugungen, die du hast über deine Größe in deinem Dienst, in deiner Stellung in der Gesellschaft. Aber die Jünger, die geben sich mit der Frage nach dem Größten im Kopf nicht zufrieden. Sie sprechen es laut aus, weil sie wollen die Bestätigung haben und zu sehen, wer ist es denn wirklich? Aber Jesus reagiert darauf, aber vermutlich anders, als die Jünger es erwarten. Er ruft, nachdem die Jünger ihn fragen, ein Kind zu sich. Eigentlich hätten sie wahrscheinlich eine Antwort erwartet. Vielleicht hat der ein oder andere gedacht, oh, das muss ich ja sein. Ich verwalte die Finanzen. Oder ich könnte es sein, Andreas, ich habe immerhin schon ein Kind zu ihm gebracht mit 5 Broten und 2 Fischen. Also wenn das nicht großartig war, 5000 Männer und dazu noch Frauen und Kinder wurden satt. Was sie gedacht haben, wissen wir nicht. Aber Jesus macht was Ungewöhnliches. Er nimmt ein Kind und stellt es in die Mitte. Und bevor er ihnen überhaupt antwortet und dass das Kind dann dort steht, sagt er, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Kurz gesagt, die Frage, wer der Größte im Himmelreich ist, braucht ihr euch gar nicht so stellen. Denn wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, werdet ihr erst gar nicht da oben sein, bei mir sein. Also die Frage erübrigt sich dann eigentlich auch schon. Werdet wie die Kinder, das ist die Aussage. Das ist ein neues Maß an Größe, ein neuer Maßstab, den Jesus hier setzt. Und damit verschiebt Jesus den Blick der Jünger und lenkt sie auf das Wesentliche. Nicht die Größe, nicht die Leistung, nicht die Macht zählen vor Gott, sondern das kindliche Vertrauen. Das mag radikal und ungewöhnlich sein. Das mag entgegengesetzt zu dem Weltbild der Jünger sein. Konkret heißt es, nur wer loslässt und sich Gott vollkommen anvertraut, der findet den Weg ins Reich Gottes. Nicht groß von sich zu denken, sondern sich vertrauensvoll an jemanden wenden, der größer ist als man selbst, an Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Gottes Maßstab für Größe bemisst sich nicht am Alter oder an den Erfahrungen, die wir im Glauben haben, sondern im Vertrauen ihm gegenüber. Und Kinder können auf eine ganz besondere Art glauben und vertrauen. Ganz unkompliziert, ohne Bedingungen. Ein Kind muss sich erst fragen, was muss ich dafür tun, damit ich das bekomme? Sondern ein Kind nimmt es sofort an, sagt, das will ich haben, kann ich das auch noch für meinen Freund haben? Ja, Kinder, die sind ganz unkompliziert, wenn es darum geht, etwas anzunehmen. Und so fasst Jesus am Ende zusammen und sagt, genauso ist es nicht der Wille meines Vaters im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht. Gott sieht die Kleinen und er nimmt die Kleinen ernst. Und das möchte Jesus deutlich machen und so bleibt er bei diesem Bild eines Kindes. Er spricht von den Kleinen, den Geringen, von denen, die nicht geachtet werden in der Gesellschaft. Viele denken ja auch, die Kinder sind noch viel zu klein, um etwas zu verstehen. Sie können den Glauben eh nicht begreifen. Dafür sind sie zu klein. Aber Jesus sieht das anders. Ihnen gehört das Reich Gottes. Damals hatten die Kinder wenig Ansehen, deutlich weniger als heutzutage. Sie galten als noch nicht vollwertig, vielleicht sogar als minderwertig. Sie waren abhängig von den Erwachsenen, ohne eigene Rechte und ohne jemand, der für sie eintrat. Und genau so ein Kind stellt Jesus in die Mitte der Jünger. Das ist viel mehr als eine nette Geste. Es ist eine Provokation. Es ist eine Umkehrung aller Maßstäbe, die es damals gab. Und damit macht Jesus Folgendes klar. Wer groß sein will, muss klein werden. Wer stark sein will, muss schwach werden. Wer im Himmelreich etwas zählen will, muss sich nicht beweisen. Er darf einfach vertrauen. Die Kleinen, die Kinder sind in Jesu Augen und in Gottes Augen ganz besonders wichtig. Und sie stehen unter einem ganz besonderen Schutz. Ich habe das in der Kinderstunde mal gefragt, ob die Kinder es wissen. Viele wissen das gar nicht. Und das klingt so ungewöhnlich, aber hier steht ein Vers, der es deutlich macht, wie wichtig Gott Kinder sind. Das steht in Vers 11, ja, also wir oft sind in der Bibel 10 und 11 zusammen, sogar ihre Engel sind ihnen besonders nahe. Oder andere Übersetzungen, sie schauen stets das Angesicht meines Vaters. Und zudem sagt Jesus, wer einen von diesen Kleinen zur Sünde verführt, oder wörtlich heißt es, zum Stolpern bringt, oder wie Neues Leben, die Bibel Neues Leben ist übersetzt, wer eines dieser Kinder, die mir vertrauen, vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, dass man ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer versenkt. Das ist eine drastische Sprache. Etwas, was wir, wenn wir über das Evangelium nachdenken, vielleicht gar nicht gebrauchen wollen. Weil das Evangelium ist doch voll Gnade, voll Liebe, voller Barmherzigkeit, aber doch nicht voller Strafe, oder? Aber Jesus macht das hier sehr, sehr deutlich. Er spricht sogar vom Höllenfeuer in dem Text, da werden wir aber nicht weiter drauf eingehen. Hier gebraucht Jesus ein Bild, was sehr drastisch ist. Ein Mühlstein, müsste man sich vorstellen, das war ein riesiger Stein. Eigentlich steht da sogar ein Eselsmühlstein. Da sagt schon der Name, dieser Stein konnte nur von einem Maultier oder einem Esel bewegt werden, aber nicht von einem Menschen. So groß und so schwer war er. Und mit anderen Worten kann man sagen, es ist das härteste Bild, das Jesus im Neuen Testament als Konsequenz für Schuld verwendet. Vor allem betont er hier, und wenn man sich das einmal bewusst macht, dann wird man merken, wie drastisch das ist, dass diese Konsequenz, mit einem Mühlstein im Meer versenkt zu werden, besser wäre als das, was einen erwartet. Das ist nicht die Konsequenz, die kommt, sondern sie wäre besser als das, was einen erwartet, der ein Kind zur Sünde verführt oder vom rechten Weg abbringt. Warum ist das so drastisch? Weil Jesus uns klar machen will, in Gottes Augen haben die Kinder, die Kleinen, sie haben einen unendlichen Wert. Sie sind Gott ganz besonders wichtig. Sie sollen zu ihm kommen. Wir lesen es in den anderen Stellen der Bibel auch. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht, also wehrt sie nicht ab. Wenn sie kommen und glauben wollen und können, dann sollen sie kommen. Wehrt sie nicht ab. Und darum haben Eltern, Großeltern, Mitarbeiter in der Kinderstunde, Teenie oder Jugend, aber auch die Gemeinde eine große Verantwortung. Kinder brauchen nicht nur gute Werte oder ein tolles Programm, was man für sie vorbereitet. Beides wichtige Dinge. Kinder brauchen die klare Botschaft von Jesus Christus. Jesus macht klar, Kinder brauchen das Evangelium, weil auch sie Sünder sind, die Vergebung brauchen, weil sie Gott wichtig sind und er jetzt schon eine Beziehung zu ihnen haben will. Kinder brauchen Vorbilder im Glauben. Das können Eltern sein. Das können Großeltern sein. Mitarbeiter in einer Kinderstunde, in der Sonntagsschule, in der Gemeinde. Alles Menschen, die sie zu Jesus führen. Wir dürfen den Kindern das Evangelium nicht vorenthalten. Sie sollen wissen, dass sie geliebt sind, dass sie gewollt sind und dass sie in Gottes Augen wertvoll sind. Kinder müssen aber auch wissen, dass sie verloren gehen. Wenn sie nicht umkehren und zu Jesus kommen, genauso wie Erwachsene, die nicht umkehren, gehen sie verloren. Aber wir dürfen auch wissen, Kinder, sie sind verloren, wenn sie es nicht annehmen, aber sie sind nicht vergessen. Jesus kennt jedes Kind mit Namen. Und er macht sich auf den Weg, jedes einzelne Kind zu suchen. Und das macht er auch deutlich, indem er das Gleichnis vom verlorenen Schaf hier anbringt. In Vers 12 und 13 wird das klar. Es folgt direkt auf die eine Warnung, dass wir Kinder nicht vom rechten Weg abbringen dürfen. Aber hier zeigt sich auch Gott, wie er Kindern oder wie er Menschen, die verloren sind, begegnen möchte. Gott weiß, wie leicht wir, aber auch vor allem Kinder in die Irre gehen können. Und er lässt sie da nicht fallen. Heutzutage gibt es so viele Angebote. Medial werden die Kinder ja voll bombardiert. Die haben ja kaum noch Zeit für freie Zeit. Also Kinder sind geprägt durch die Medien, durch die Einflüsse dieser Welt, genauso wie wir auch Erwachsenen. Aber Kinder sind dann noch oft unreif, sodass sie ganz schnell auch auf falsche Wege gehen können oder auch sich schnell abirren lassen können. Deswegen auch diese drastische Warnung davor. Und in diesem Gleichnis von dem Schafen sehen wir einen Hirten. Er hat 99 Schafe, die noch da sind, und eins, das fehlt. Und er lässt die 99 Schafe zurück, um das eine zu suchen. Nach menschlicher Logik vielleicht vollkommen unverständlich, aber nach göttlicher Logik ist es ein Ausdruck seiner Liebe. So ist Gott. Er lässt nicht los, bis auch das eine Schaf, bis auch das eine Kind, der eine Mensch gefunden ist. Und er freut sich sogar mehr über die Rettung dieses einen einzigen Kleinen, als über die 99, die schon sicher sind. Und so kommen wir auch zum letzten Vers unseres Abschnitts. Es ist der Höhepunkt, die Kernaussage dieses Textes. Da lesen wir, dass Gott nicht will, dass eines dieser Kinder verloren geht. Dieser Vers, er betont stark, was Gott nicht will. Und man kann im Umkehrschluss sagen, diese starke Betonung, was ich auf gar keinen will, macht deutlich, worauf Gott hinaus will, was sein Wille ist. Es zeigt in besonderer Weise auf, wenn es nicht der Wille Gottes ist, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht, dann bedeutet es gleichzeitig, dass es der Wille Gottes ist, dass Kinder gerettet werden. Kein einziger dieser Kleinen darf verloren gehen. Es geht nicht um 99%, sondern Gott möchte 100%. Der Wille des Vaters ist umfassend, radikal, aber auch ungeteilt. Dieser Vers ist nicht nur tröstlich, sondern auch sehr bedeutsam für dich und für mich. Gott ist kein Buchhalter, der Verluste einkalkuliert und sagt, ja, so ein bisschen Schwund ist immer dabei, bin ich zufrieden. Bei Gott geht's immer ums Ganze. Gott ist ein Vater, der sucht, bis er findet. Und darin liegt der Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Logik. Jesus ist hier unmissverständlich. Gott will die Rettung. Damit klingt schon an, was Paulus später auch schreibt in 1. Timotheus 2, Vers 4, wo er schreibt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber was bedeutet das für uns? Für die, die Familie haben, bedeutet es, dass Kinder Eltern brauchen, die den Glauben vorleben, nicht perfekt, aber echt. Ein einfaches Gebet am Abend, eine biblische Geschichte, ein Lied vor dem Schlafengehen, das alles kann prägender sein für die Kinder als tausende Predigten, die sie im Gottesdienst hören. Erzähle deinen Kindern von Jesus. Bete mit ihnen. Lies ihnen aus der Bibel oder der Kinderbibel vor. Warte nicht, bis sie groß genug dafür sind. Kinder können schon sehr früh verstehen, dass Jesus sie liebt. Es beginnt erstmal mit dem Wissen und dem Verständnis. Und das können sie nur haben, wenn wir ihnen dieses Wissen vermitteln. Aber den Glauben, den kann nur Gott schenken. Wir können kein Kind bekehren. Wir können kein Kind zur Umkehr bewegen. Das ist es, was Gott und sein Wort tut. Meine kleine Tochter, ich schiebe das einfach mal ein, sie ist 7. Mit 4 Jahren, glaube ich, war das schon, konnte sie mir ganz klar sagen, was muss ich tun, damit ich gerettet werde. Das war total klar. Sie hat mir sogar ein Bild, während sie bei mir im Büro war, gemalt. Also so ein bisschen hingekritzelt, so eine 3-Jährige kennt ihr so, ne? Da war so ein Herz und so ein Kreuz hat die gemalt und so ein Bogen drumherum. Und ich fragte, was bedeutet das Bild? Sagt Papa, das ist ein Bild für deine nächste Predigt. Sag ich, oh, okay. Ja, hier habe ich gemalt, wie man zu Gott kommen kann, gerettet wird. Da war sie 4. Und dann hörte sie ein Lied, ich bin ein Königskind. Da sie, ah, Papa, Naomi ist auch ein Königskind. Sag, echt? Warum? Ich bin doch kein König. Also sagt Papa, sie hat auch Jesus angenommen. Deswegen ist sie ein Kind Gottes und ein Königskind, weil Jesus ist der König. Okay. Ich sag, bist du ein Königskind? Nee, noch nicht. Also sie war total klar. Also sie wusste, was man tun muss, aber sie ist den Schritt noch nicht gegangen. Dann erzählte mir von dem Max in der Schule und sagte, Papa, Max, der hat Jesus auch schon um Vergebung seinen Sünden gebeten und der gehört auch zu Jesus. Und ich fragte sie wieder, und Eva, wie sieht es denn bei dir aus? Nee, noch nicht. Also so total nüchtern und klar. Und jetzt dieses Jahr im April, da war sie 6, kommt sie und sagt zu mir, Papa, ich habe mich heute Abend bekehrt. Ich sage, echt? Ja, ich habe Jesus um die Vergebung meiner Sünden gebeten. Jetzt bin ich auch ein Kind Gottes. War für die total klar. Das heißt, das Wissen davor war zwar notwendig, aber es rettet sie nicht. Aber den Schritt zu gehen, das macht das deutlich. Und man sieht das in der Veränderung. Wenn sie jetzt Lieder hört, strahlt sie total. Wir haben halt bei uns in der Gemeinde recht viele, die schwer erkrankt sind. Krebsdiagnose. Wir haben einige Mütter jetzt verloren mit knapp über 30 Jahren. Und das Lied Ewigkeit oder Heilig für immer, das ist momentan sehr oft in der Gemeinde, was einfach gesungen wird, weil das ein großes Thema ist. Und die Eva sagte dann, also war nach ihrer Bekehrung, sagt die, Papa, das ist doch nicht schlimm. Also sie versteht noch nicht, wie schlimm das für die Angehörigen ist, aber das ist nicht schlimm. Sie ist doch bei Jesus. Das ist doch schön. Und wenn ich einmal sterbe, werde ich auch bei Jesus sein. Also das sind so ihre Gedankengänge. Man sieht, Kinder können sich früh für Jesus entscheiden. Und wir sind dankbar, dass unsere drei Kinder sich in jungen Jahren für Jesus entschieden haben. Das ist nicht, weil wir es machen können, sondern weil Gott zu ihnen gesprochen hat und sie von früh, von Kind an gehört haben, was bedeutet es, umzukehren und Vergebung der Sünden zu bekommen. Aber auch für die Gemeinde gilt hier, Kinder- und Jugendarbeit sind keine Nebensache. Das ist kein Programm, damit die im Gottesdienst nicht stören und einfach mal hinten sein können oder mit den Sachen sagen können, wir haben so tolle Sachen gemacht. Sondern im besten Fall ist es sogar Mission. Jede Kinderstunde, jedes Lied, jede biblische Lektion, jedes Gebet, das ist eine Investition in die Kinder, die sich lohnt. Aber es gilt auch für jeden Einzelnen von uns hier. Auch wenn du selbst keine Kinderarbeit machst, du kannst dafür beten. Wir brauchen das Gebet nicht nur für unseren Dienst. Gebet ist oder sollte unser Dienst sein. Du kannst Mitarbeiter ermutigen. Zum Beispiel Jana, sie ist unterwegs, für Jesus Kindern das Evangelium zu verkünden. Für die Mitarbeiter, die beispielsweise heute hinten sind. Einfach für sie beten, sie ermutigen, Kinder einladen, ihnen ein offenes Ohr schenken. Jeder von uns kann ein Teil dieser Arbeit sein. Sei ein Zeuge des Evangeliums für die Kleinen. Nimm sie ernst und bring sie zu Jesus. Gemeinde lebt nicht davon, die 99 zu pflegen, die da sind, sondern das eine zu suchen und zu Jesus zu bringen. Mission, Seelsorge, Kinderdienst in der Gemeinde, all das ist der Ausdruck des Willen Gottes. Noch die paar Schlussgedanken, bevor ich mich auch an dich, Jana, wende. Matthäus 18 beginnt ja mit der Frage nach der Größe und endet mit der Zusage, dass keiner verloren gehen soll. Wir müssen nicht groß sein, um Gott zu gefallen. Wir dürfen klein sein und sind doch unendlich wertvoll. Wir dürfen niemanden aufgeben, weil Gott selbst keinen aufgibt. Unser Vater im Himmel will nicht, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren geht. Lasst uns deshalb alles daran setzen, dass Kinder von Jesus hören, damit sie nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und dass sie ein Leben lang mit ihrem guten Hirten gehen können. Jetzt wende ich mich persönlich an dich, Jana. Dir ist es ein ganz großes Anliegen, nach dem Willen Gottes zu handeln. Und du hast dich unter diesen Auftrag gestellt, Jesus zu verkünden. Kindern, die das Evangelium brauchen. Warum? Weil du weißt, dass es nicht der Wille deines Vaters, unseres Vaters, oder wie wir im Bibeltext lesen, eures Vaters ist, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren geht. Deshalb gehst du jetzt auch hinaus und verkündest das Evangelium mit den Kindern, den Kleinen. Es ist ein Privileg und eine Herausforderung zugleich. Jeder, der in diesem steht, weiß es. Während es auf der einen Seite viel Freude macht, vor den Kindern zu stehen, ihnen von Jesus zu erzählen, sie zu begeistern für sein Wort, kann es auf der anderen Seite auch wiederum sehr, sehr herausfordernd sein. Die Momente der Anfechtungen, die Momente der Schwierigkeiten, die Momente, wo einfach die Zeit einen Nacken ist, Müdigkeit, Erschöpfung, kennen wir wahrscheinlich alle. Aber das wusste Paulus auch, als er unterwegs war. Um die gute Botschaft von Jesus Christus zu verkünden, war er bereit, auch das alles auf sich zu nehmen. Überall, wo er hinkam, verkündete er die gute Nachricht von Jesus Christus. Überall. Und sein vorrangiges Ziel war es, dass zuerst die Juden, aber dann auch alle anderen Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus hören. Er wusste aber auch, dass sein Dienst kein einfacher ist. Er war vielen Anfeindungen und Verfolgungen ausgesetzt und dennoch predigte er unermüdlich das Evangelium. Den Ephesern schrieb er, dass es ein Kampf ist. Und um diesen Kampf bestehen zu können, sollten sie die komplette Waffenrüstung anziehen. Also wir haben gerade im Jesaja-Text heute gehört, Helm des Heils gehört auch dazu. Und nach der Auflistung dieser einzelnen Rüstungsteile äußert Paulus noch eine Bitte an die Epheser. Er schreibt in Epheser 6, Vers 19, dass sie für ihn beten sollen. Warum sollen sie für ihn beten? Damit er die richtigen Worte für seine Verkündigung hat. In Epheser 6, Vers 19 lesen wir, betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Jana, wir wollen auch für dich beten. Heute hier im Gottesdienst, aber auch darüber hinaus. Gleich werden einige Personen ja für dich beten nach der Predigt von Joab. Aber mein Wunsch ist es, dass diese Personen auch über den Gottesdienst hinaus für dich beten. Ganz gezielt. So oft sie an dich denken. Ich habe hier ein kleines Band aus Leder. Darfst du, wenn du möchtest, gerne nach vorne kommen. Das ist für dich dann. Auf diesem Band ist dein Name drauf. Ja? Es ist ein betendes Männchen hier oben und der Vers aus Epheser 6, Vers 19. Und ein Kreuz, was dich an das Evangelium erinnern soll. Du darfst wissen, ich gebe es dir gerne mal, du darfst wissen, dass es Menschen gibt, die für dich beten. Gott hat dir viele Menschen zur Seite gestellt, liebe Menschen, die dich im Gebet begleiten. Und ich möchte heute ein paar auch nach vorne bitten, ja? Also mal den Stefan, den Joab, den Lukas, aber auch Dieter und Elke dürft kurz mal nach vorne kommen. Denn auch für euch habe ich etwas, was ich gerne mitgeben möchte. Auch ihr bekommt von mir so ein Band. Auf diesem Band ist ebenfalls der Name von Jana, also nicht euer persönlicher Name, sondern der Name von Jana drauf. Man kann das so ein bisschen sehen, ich habe hier mittlerweile drei Bänder. Ja? Eins davon, Jana, ist übrigens hier auch deins jetzt. Das Gebetsmännchen ragt immer so raus, das ist ein gutes Lesezeichen, wenn man gerade an einem Bibeltext ist. Aber es erinnert auch sofort, Mensch, wenn ich das sehe, ich möchte für Jana beten. Oder ich sollte für Jana beten. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr das auch wirklich in die Tat umsetzt. Denn Jana braucht das Gebet. Sie braucht das Gebet, damit sie unerschrocken in allen Situationen das Evangelium weitergeben kann an Kinder. Und Jana, du darfst wissen, die auf jeden Fall beten für dich. Auch außerhalb des Gottesdienstes. Legt es in ein Buch, in die Bibel, da wo man gerade ist. Und wenn man die stille Zeit macht oder gerade an einem Kapitel eines Buches dran ist, bekommt man diese Erinnerung täglich und kann so Jana im Gebet begleiten. Auch ich habe dieses Lederband und auch ich werde für dich beten. Möge Gott dich, Jana, segnen, wenn du hinausgehst und den Kindern das Evangelium verkündest. Denn Kinder brauchen das Evangelium. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der zweite Teil dieser Predigt kommt heute aus Apostelgeschichte Kapitel 13, die Verse 2 bis 3 und Kapitel 14, die Verse 26 und 27. Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen, damit wir sein Wort gemeinsam lesen. Ich werde zuerst die ersten zwei Verse lesen, dann eine kurze Zusammenfassung geben von was zwischen den zwei Kapiteln geschieht und dann die Verse aus Kapitel 14 lesen. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. So entließen sie, nachdem sie gefastet und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten. Das sind die ersten zwei Verse. Danach machen sich Paulus und Saulus und Barnabas auf den Weg und sie nehmen den Johannes Markus mit und sie kommen zuerst auf Zypern, wo sie einem jüdischen Magier begegnen, der ihnen abhalten will, den Statthalter von der Provinz zu bekehren. Da sind mehrere römische Gebiete, in denen sie durchwandern und in dieser Zeit wird Paulus quasi dann Saulus Paulus genannt. Also Paulus ist ja letztendlich nur der römische Name von Saulus. Sie predigen zuerst in allen Gegenden, wo sie hinkommen, in den Synagogen. Und wenn sie Widerstand erlebt haben, gehen sie davon hinaus und predigten dann den Nichtjuden das Evangelium. Sie reisen von Ort zu Ort, gründen Gemeinden. Es kommen viele zum Glauben. Gott hilft ihnen aus Todesgefahren und sie finden, es finden Heilungen statt auf ihren Reisen. Und dann kommen sie zurück nach Antiochien und da lesen wir die nächsten zwei Verse. Apostelgeschichte 14, Vers 26. Und von dort segeln sie ab nach Antiochien, von wo aus sie der Gnade Gottes anbefohlen worden waren, zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Und als sie angekommen waren und die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Wenn es zu einer Aussendung kommt, wie wir es heute haben von Diana, ist oft die Person, die ausgesandt wird, zu der man vielleicht ermutigende Worte sagt oder auch irgendwie was mitgeben möchte. Und das ist auch richtig so. Jedoch gibt es bei einer Aussendung immer zwei Parteien, die nur zusammen den Dienst erfüllen können, zu dem Gott auch die aussendende Person berufen hat. Es gibt die ausgesandte Person und es gibt die aussendende Partei. Und sie stehen in gewisser Weise in einem Bund. Jeder hat seinen Teil beizutragen und zu erfüllen. Und darum habe ich über die Kurzpredigt jetzt die Überschrift gegeben, als Leib Christi die Gnade Gottes erleben. Und ich möchte zwei Punkte mit uns anschauen. Erstens entlasten unter der Gnade Gottes und zweitens erzählen von der Gnade Gottes. Zum ersten Punkt, entlasten unter der Gnade Gottes. Paulus, der hier noch als Saulus bekannt ist, wurde von Jesus Christus als Apostel berufen. Und zusammen mit Barnabas, wie wir es im vorigen Kapitel lesen können, haben sie sich schon in der Gemeinde in Antiochien sich in kleinen Aufgaben als treu erwiesen. Sie haben unterrichtet und sie haben vor allem die Spende, die dort gesammelt wurde, für die Gemeinde in Jerusalem, nach Jerusalem gebracht und sind zurück nach Antiochien gegangen. Und nachdem sie quasi zurück nach Antiochien kommen, findet diese Aussendung von Saulus oder Paulus und Barnabas statt. Und das ist der Beginn der ersten von vier Missionsreisen, auf dem sich Paulus begeben wird. Ich will in Vers 2 in Kapitel 13 besonders auf einem Wort jetzt darauf eingehen. Und wir verwenden heute den Begriff Aussendungsgottesdienst oder dass wir die Jana aussenden möchten. Es ist interessant, dass der Begriff, der hier verwendet wird, ein bisschen anders ist, obwohl es ja auch um die Aussendung von Paulus und Barnabas geht. Und das Wort ist, sondert mir ab. In manchen vielleicht, stellt mir frei für diesen Dienst, für das, für was ich sie berufen habe. Das Wort sondern oder absondern, er hat mit einer gewissen Trennung zu tun. Sie sind abgesondert von der Rest der Gemeinde für eine bestimmte Aufgabe. Und dieses Absondern ist etwas, das nicht hier zum ersten Mal passiert in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Sondern Gott hat es schon im Alten Testament mit seinem Volk getan. Er hat ein Volk sich erwählt, das ihm heilig sein soll, was so viel bedeutet wie absondern, anders sein, um den anderen Nationen Licht und Salz zu sein. Aber er hat es auch mit einigen Propheten getan für ihren Dienst. Er hat sie auch abgesondert. Und sehr deutlich wird es bei der Sendung von Jesaja in Jesaja Kapitel 6. Er wird mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert und befürchtet zu vergehen vor dieser herrlichen Heiligkeit, weil er sich seiner Sünde bewusst ist. Bis ein Engel seine unreinen Lippen mit einer Kohle vom Altar berührt und ihm gesagt wurde, dass seine Schuld gewichen ist und seine Sünde gesühnt. Und aufgrund dieser Absonderung meldet sich auch Jesaja, als Gott einige Verse später fragt, wen soll ich senden? Und er sagt, sende mich. Wisst ihr, jeder, der an Jesus Christus glaubt und somit ein Kind Gottes geworden ist, dem wurden auch die Sünden vergeben, die Sünden gesühnt und die Schuld ist von ihm gewichen, weil Jesus sie am Kreuz gesühnt und getragen hat. Und die einzige richtige Reaktion auf das, was Jesus Christus für uns getan hat, ist, dass wir uns bereitstellen, uns bereit erklären zu gehen, um anderen diese gute Nachricht zu bringen. Dass Jesus Christus für Sünder gestorben ist und jeder, der an ihm glaubt, gerettet wird. Ja, jeder Christ ist eigentlich ein Ausgesandter des Herrn in dieser Welt, um in seinem Umfeld das Evangelium mit Worten zu vermitteln und mit Taten zu unterstreichen. Aber was beinhaltet die Aussendung an sich? Für eine besondere Aufgabe, jemanden auszusenden oder abzusondern. In Kapitel 13 wird uns gesagt, dass sie vom Heiligen Geist ausgesandt wurden. In einem kleinen Kommentar in Kapitel 14, Vers 26, lesen wir noch eine zusätzliche Beschreibung, was mit diesem Aussenden einhergeht. Was bedeutet es, vom Heiligen Geist ausgesandt zu sein? Es bedeutet unter anderem, sie Gott oder die Person, die man aussendet, Gott und seiner Gnade anzuvertrauen, sie ihm anzubefehlen. Und darin liegt auch der Trost und Ermutigung in der Aussendung. Sie werden der souveränen, allmächtigen, allein weisen, treuen Gott anvertraut. Wenn Gott nicht derjenige ist, der sie trägt und unterstützt und befähigt, wenn es nicht seine Gnade ist, die sie umgibt und ihnen in ihrem Wirken und in ihrem Werk unterstützt, dann ist ihr ganzer Eifer umsonst. Jedoch garantiert dieses Anbefehlen nicht, dass die Arbeit einfach sein wird. Ganz im Gegenteil, Paulus schreibt von sich selbst, er freut sich seiner Schwachheiten, damit die Gnade Gottes stark erscheint. Es ist der Weg der Gnade Gottes, uns in Situationen zu führen, wo wir lernen dürfen, oder besser gesagt lernen müssen, abhängig zu sein von ihm. Die Gnade, die er versprochen hat, auch in Anspruch zu nehmen, egal in welcher Form das auch sein mag. Und das bedeutet, dass die Gemeinde aufgerufen ist, für die Ausgesandten zu beten. Immer wieder zu bitten, dass die Gnade Gottes in ihrem Herzen aufgehen darf, dass sie nicht ihr Blick verlieren vom Evangelium, von das, wozu sie ausgesandt sind, anderen Menschen zu erzählen. Die Aussendung ist ein Entlassen unter der Gnade Gottes. Und doch dient das Entlassen zum Ziel, dass die Gnade Gottes erzählt wird. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Erzählen von der Gnade Gottes. Die Verse, die wir uns angeschaut haben, sind quasi der Anfang und der Ende der ersten Missionsreise. Wir haben jedoch heute nicht die ganze Missionsreise an sich gelesen. Das habe ich nur vorhin kurz zusammengefasst. Wie Paulus und Barnabas rumreisen und wie Menschen zum Glauben kommen und Gemeinden gegründet werden. Vers 26 und 27 berichten, wie sie jetzt zurückkommen und der Gemeinde in Antiochien ihr ganzes Bericht quasi geben. Sie kommen zurück zu Antiochien, von wo sie ausgesandt wurden. Und Vers 27 sagt, um einen Bericht zu erstatten von alles, was Gott an die Menschen durch ihnen getan hatte. In anderen Worten, berichten sie von dem Werk der Gnade im Leben von anderen Menschen, wie sie das Evangelium aufgenommen haben. Und das ist etwas, das Paulus immer wieder in seinen Briefen auch schreibt, in den Grußworten am Anfang. Er erinnert sich an den Glauben, die sie hatten, als sie das Wort aufgenommen haben. Und das, was wir in der Bibel haben, in Kapiteln 13 und 14, ist der Bericht, der auch für uns geschrieben wurde. Es wird berichtet von ihren Herausforderungen, von ihren Gefahren, von die Ereignisse, wo sie das Evangelium weitergeben durften und Glauben entstehen durften, wo sie das sehen durften, dass Menschen Glauben annehmen. Und so ein Bericht dient zur Ermutigung der Gemeinde. Die Gemeinde, die diese Menschen ausgesandt haben. Damit sie sehen dürfen, dass Gott wirkt, dass alle Unterstützung nicht umsonst war. Es ermutigt sie, weiter zu beten. Aber andererseits, in dem Wissen, dass sie der Gemeinde einen Bericht erstatten sollen, hilft es Paulus und Barnabas, auch dran zu bleiben. Sie wissen, sie stehen in einer Verantwortung. Eine Gemeinde unterstützt sie, Leute stehen hinter ihnen im Gebet. Und darum ermutigt es ihnen, weiterhin eifrig voranzugehen, durch Herausforderungen, Schwierigkeiten zu kämpfen, weil sie auch wissen, dass eine Gemeinde sie im Gebet trägt. Und ich weiß, Jana, dass du das auch in deinem Rundbrief vorhast, dass du eigentlich auch einen Rundbrief schon öfter schreibst und dort auch erzählst, was du alles erlebst und was Gott auch tut. Wenn ich aber jetzt nicht nur deine, sondern auch die Augen von jedem hier schärfen darf im Hinblick auf dieses Bericht, dass es keine falschen Erwartungen gibt und du mit Zuversicht weiterhin schreiben kannst, will ich, dass unser Blick nicht auf die vielen Veranstaltungen, die die KEB durchführt, nicht auf wie viele Kinder zu verschiedenen Freizeiten kommen, sondern auf die Gnade Gottes gerichtet ist, die wir durch diesen Dienst dann erleben und miterleben dürfen. Durch sein Werk, den er durch dich ausführt. Nicht nur die schönen Berichte. Wir wollen von deinen Herausforderungen und Leiden hören. Wir sind für dich da. Und wir werden dich nicht weniger unterstützen, nur weil du durch schwere Zeiten gehst. Weil du auch mal bei Herausforderungen scheiterst. Das ist etwas, das das Evangelium ermöglicht, weiter zu kämpfen. Wir dürfen Fehler machen, weil uns die Gnade Gottes umgibt und die Gnade Gottes auch zu uns steht. Gott setzt uns nicht unter Druck, Leistung zu bringen, um seine Liebe zu bekommen, seine Gunst zu erlangen. Nein, alles hat Jesus Christus für uns schon erfüllt. Daher berichte uns von alles, was er mit dir getan hat. Die schweren Momente, aus denen Gott dir geholfen hat, den Widerstand, den du erlebst, den kleinen Glauben in den Herzen der Kinder. Du wirst aber auch nicht immer alles allen erzählen können. Und manche Sachen gilt es auch im kleinen Rahmen mitzuteilen. Daher würde ich dich auch jetzt persönlich ermutigen, such dir 2 oder 3 Frauen aus, denen du deine Versuchungen teilen kannst. Deine Kämpfe, dein Herzensschmerz, damit im Gesamten es eine gute Beziehung zwischen die Gemeinde und dir und deine Aufgabe gibt. Wie ich am Anfang gesagt habe, in gewisser Weise mit der Aussendung steht die Gemeinde mit dir in einem Bund. Unsere Aufgabe für dich ist, für dich zu beten, dich zu unterstützen, zu ermutigen, zu stärken in deinem Dienst, dich immer wieder an der Gnade Gottes zu erinnern und der Gnade Gottes anzubefehlen. Deine Aufgabe ist es, treu deinen Dienst zu tun und uns wissen zu lassen, was Gott an die Kinder und Menschen, unter denen du arbeitest, tust, von seiner Gnade zu berichten. Möge die Gnade Gottes mit dir und mit uns allen sein. Amen.